Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Unser Thema heute, Angriff auf die ambulante Medizin. Findet fachärztliche Versorgung in Zukunft nur noch an Kliniken statt? Mein Name ist Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Und in unserer heutigen Folge dreht es sich um die Pläne, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die von ihm eingesetzte Regierungskommission für uns niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zu haben scheint. Anfang Mai hat die von ihm eingesetzte Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung ihre 10. Stellungnahme vorgelegt, die darauf abzielt, die Sektorengrenzen zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich zu überwinden. Und kurz darauf hat Karl Lauterbach noch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz eingebracht. Warum sind diese beiden Veröffentlichungen so brisant? Nun, beides betrifft direkt die Ausgestaltung der ambulanten Versorgung und beide Veröffentlichungen können erhebliche Auswirkungen auf unsere ambulante ärztliche Tätigkeit haben. Warum? In der Stellungnahme der Regierungskommission, in der übrigens keine Vertreter aus der ambulanten Versorgung, sondern ärztlicherseits nur Kollegen aus dem stationären Sektor sitzen, werden grundlegende Veränderungen vorgeschlagen, die die Möglichkeiten zur Niederlassung als selbstständige Fachärztinnen und Fachärzte unter Umständen erheblich beeinflussen können. Konkret geht es dabei um die Abschaffung der doppelten Facharztschiene. Ich zitiere mal aus dem Passus in der Stellungnahme der Regierungskommission. Da steht: Angesichts des wachsenden Versorgungsbedarfs, der stetig älter werdenden Bevölkerung, des sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels und der zukünftigen Kostensteigerungen aufgrund des weiteren Fortschritts der Medizin scheint es fraglich, für welchen Zeitraum die als doppelte Facharztschiene bezeichnete zweifache fachärztliche Vorhaltung außerhalb der hausärztlichen Versorgung aufrechterhalten werden kann. Die Regierungskommission regt daher an zu prüfen, ob und wenn ja, in welcher Weise langfristig die doppelte Facharztschiene in Deutschland überwunden werden kann, mit dem Ziel, dass nicht primärärztliche Fachärztinnen und Fachärzte nur noch an oder in Kooperation mit Krankenhäusern tätig sind. Das ist ja schon brisanter Stoff. Und daher haben Tino Sommerbrot und ich vor ein paar Tagen ein Gespräch geführt mit jemandem, bei dem es sich wirklich lohnt zuzuhören, wenn er Stellung dazu bezieht, nämlich dem Bundesvorsitzenden des Virchow-Bundes, also des Verbands der niedergelassenen und ambulant tätigen Ärzte und des Spitzenverbandes der Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands. Herr Dr. Dirk Heinrich war bei uns im Podcast zu Gast und es ist ein interessantes Gespräch geworden, so viel sei schon mal verraten, denn Herr Heinrich ist ein Freund klarer Worte, der durchaus mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Wir sprechen über effektive Patientensteuerung, über die Weiterbildung und auch über Lösungsmöglichkeiten, wie wir Versorgungslücken der Zukunft schließen könnten. Beispielsweise auch die Rolle niedergelassener Ärzte in der stationären Versorgung. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, wer sich über die genauen Hintergründe der Problematik im Gesundheitswesen ein Bild machen möchte, dem empfehlen wir unsere Miniserie zur Zukunft des Gesundheitswesens, die wir vor gut einem Jahr hier im Podcast gemacht haben. In den Folgen 25 bis 29 erläutern wir nicht nur die aktuelle Problematik im Gesundheitswesen sehr ausführlich, sondern erklären auch, wie unser Gesundheitssystem entstanden ist, wie es finanziert wird, wie es organisiert wird und vieles mehr. Also gern reinhören. Und hier nun unser Gespräch mit Dr. Heinrich. Das Gespräch haben wir am 16. Mai aufgezeichnet. Ja, Herr Heinrich, wie haben Sie das denn wahrgenommen? Jetzt innerhalb von 2 Wochen präsentierte das Bundesgesundheitsministerium erst die 10. Stellungnahme der Regierungskommission Krankenhaus und dann 10, 12 Tage später das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Bläst Karl Lauterbach denn jetzt zum Angriff auf die Niederlassung bzw. auf die ambulante Medizin? Wie haben Sie das denn wahrgenommen?
Also die Sorge kann man ja schon haben, zumal das ja ein Thema ist, was er auch schon vor 10 Jahren sozusagen drauf hatte. Aber es kommt einem schon vor wie so ein Griff in die Mottenkiste, denn das Wort doppelte Facharztschiene impliziert ja, dass es etwas zweifach gäbe und man eines einsparen könnte. Das ist ja mitnichten der Fall. Und insofern überrascht es schon, dass eine sogenannte Expertenkommission mit 19 Universitätsprofessorinnen und Professoren dann so ein Papier unter die Leute streut. Das muss schon überraschen, weil es zeigt ja eine erschreckende Unkenntnis dessen, was Fachärzte in Niederlassung und Krankenhaus an unterschiedlichen Dingen eben tun.
Was denken Sie, warum soll denn jetzt laut dieser Regierungskommission im Prinzip fachärztliche Versorgung nun in Zukunft nur noch an den Kliniken stattfinden? Wie soll sich das denn rational einem erschließen?
Es erschließt sich eben nicht rational. Das Papier unterscheidet ja immerhin in kurzfristige Maßnahmen und in mittel- und langfristige Maßnahmen. Bei den kurzfristigen Maßnahmen ist die Expertenkommission offensichtlich vom Ist-Zustand ausgegangen und kommt auch zu relativ schlüssigen Ergebnissen wie Vorantreiben der Ambulantisierung, Wiederbelebung des Belegarztwesens und solchen Dingen. Das ist ja auch, dagegen ist nichts zu sagen. Im Gegenteil, das sind ja Dinge, die sind durchaus richtig. Aber bei den mittel- und langfristigen Maßnahmen kommt es einem schon so vor, als ob, ich hatte das ja in meinem Pressestatement auch gesagt, als ob da fünf Füchse sitzen in Anwesenheit des Hasens und über die Frage diskutieren, wen gibt es zum Abendessen. Also das scheint mir dann doch eher so dass die Selbstbedienungsmentalität zu sein von Menschen, die letztlich nur die Universität als Ort des Geschehens kennen und die auch, und das sind ja auch andere Äußerungen, die aus Richtung der Universitätsmedizin in den letzten Jahren gekommen sind, die meinen, die Universitätskliniken müssten sozusagen der Kern sein und von da aus ginge alles Geschehen aus und sie würden das bestimmen können. Das sind so Fantasien, die existieren da und ich glaube schon, dass der eigentliche Kern dort ist, dass die Lobbyisten, die in dieser Kommission sitzen, sich da selbst bedienen und sagen, wir möchten uns möglichst viel aus dem ambulanten Kuchen rausschneiden, um die Existenz möglichst vieler Krankenhäuser und Kliniken in möglichst aufgeblähter Form zu erhalten. Das ist, glaube ich, auch so simpel, wie ich es gerade gesagt habe. Karl Lauterbach kommt das zu Pass, weil er schon immer so der Meinung war, offensichtlich, das ist ja auch schon seit längerem unser Eindruck, bevor dieses Papier auch erschienen ist, dass ihm eher so eine Barfußmedizin aus Hausärztinnen und Hausärzten vorschwebt und anschließend das ganze wichtige Geschehen sich dann am Krankenhaus abspielt. Mhm. Das ist so eine Vorstellung, wie wir sie in England und in Holland und in Schweden und so auch haben. Da ist er auch viel hingereist und hat sich das alles angeguckt. Er vergisst dabei nur, dass die Menschen in all den genannten Ländern ewig warten auf Termine und auf eine fachärztliche Diagnostik. Und also das kann eigentlich nicht der Schluss sein, wenn man sich das deutsche Gesundheitswesen im jetzigen Zustand anschaut und mit allen Errungenschaften, die wir mit leichtem Zugang zu Hausärzten und Fachärzten und einer sehr schnellen, im internationalen Vergleich immer noch sehr schnellen Diagnostik und Diagnosestellung haben.
Wir haben ja in Deutschland eine irre Inanspruchnahme der Ärzte. Also wenn man sich anguckt, im ambulanten System sind wir mittlerweile bei fast 730 Millionen Behandlungsfälle, stationär um die 16 Millionen Behandlungsfälle. Müssen diese Behandlungsfälle nicht auch ein bisschen runtergefahren werden, weil wenn wir ein System aufbauen, das immer nur den Behandlungsfällen hinterher rennt, dann ist das ja eine never-ending Story.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist sicher so. Wir brauchen auf jeden Fall in der Zukunft eine intelligente Patientensteuerung. Es werden ja heute Haus- und Facharztpraxen von Patienten quasi überrannt, auch mit Banalitäten. Wir haben eine abnehmende Gesundheitskompetenz in unserer Bevölkerung. Auch die muss wieder aufgebaut werden, damit Menschen auch wieder eine realistische Einschätzung ihres Schnupfens haben. Und es ist ja nicht nur der Männerschnupfen, der die Menschen in die Praxen treibt, sondern eben auch der Frauenschnupfen. Und das ist ja das Problem. Also es werden banale Erkrankungen viel zu ernst genommen letzten Endes. Und in vielen Fällen könnte der Arztbesuch auch unterbleiben. Und dazu braucht es eben eine intelligente Patientensteuerung, wie wir sie ja in der Notfallmedizin schon mit SMED Plus haben. Und es gibt ja schon auch in der Anwendung, die auch durchaus gut funktioniert. Und solche Systeme sind ja auch für die normalen Erkrankungen durchaus denkbar.
Und bei der doppelten Facharztschiene, auf die ja schon auch seit Jahren immer wieder hingewiesen wird, ist das denn tatsächlich eine doppelte Facharztschiene?
Nein, eben nicht. Es ist keine doppelte Facharztschiene. Wir machen ja unterschiedliche Dinge. Also der niedergelassene Facharzt stellt im Wesentlichen, macht Diagnostik und stellt Diagnosen, macht dann die Therapie, soweit er eben kann. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann erfolgt gegebenenfalls auch eine stationäre Einweisung entweder direkt oder auch über den Hausarzt. So, das ist eigentlich die Lage, die wir haben. Und wir haben Hausärztinnen und Hausärzte, die erste Anlaufstelle sind ja für ganz viele Patientinnen und Patienten. Und von da aus geht es dann eben zum niedergelassenen Facharzt, weil da der Termin natürlich auch ganz gut funktioniert, insbesondere wenn in informellen Netzwerken auch anständig und gut zusammengearbeitet wird. Und dann gibt es eine Diagnose, also nicht nur eine Verdachtsdiagnose, sondern dann gibt es eine endgültige Diagnose. und dann kann die Therapie eingeleitet werden. Das gliedert sich dann auch wieder in Dinge, die der Hausarzt machen kann, die der niedergelassene Facharzt machen kann oder die dann eine stationäre Therapie erfordern. Und so ist das System ja eigentlich ganz gut organisiert. Der ungesteuerte Zugang sozusagen in das System, an welcher Stelle auch immer, der funktioniert nicht gut, der wird über in Anspruch genommen. Das hat auch sicherlich damit zu tun, dass es sozusagen nichts kostet. Ja, man hat so eine Vollkasko-Mentalität in Deutschland entwickelt oder auch Mitnahmeeffekte. Wir erinnern uns noch alle an die Praxisgebühr, als dann die Menschen am Ende des Quartals kamen. Sag ich, muss jetzt nochmal zum Facharzt, weil sonst muss ich ja nächstes Quartal wieder 10 Euro bezahlen. Also das sind so Dinge, die in Deutschland sich eingebürgert haben und da müssen wir einfach mal dagegen halten. Und ich glaube, das kann man mit digitalen Systemen, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Und da müssen wir uns jetzt dran machen und das auch entsprechend der Politik nahe bringen, denn das, was da sich so andeutet, man könne die facharztliche Medizin ins Krankenhaus verlagern, das wird nicht funktionieren. Das führt zu riesengroßen langen Wartelisten und wird die Menschen überhaupt nicht zufriedenstellen.
Das ist ja in dem Vorschlag des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes so, dass diese Level 1i Krankenhäuser gebildet werden sollen, beziehungsweise bestehende Kliniken umgebaut werden. Und wenn man sich das genau durchliest, hat man eigentlich das Gefühl, das ist eine Rückkehr der alten Ambulatorien, wo dann die Fachärzte, die jetzt in ambulanten Praxen sitzen, dort im Grunde genommen zusammengefasst werden. Macht es mehr Sinn, Fachärzte auf engerem Raum zu haben, weil dann eventuell diagnostische Synergieeffekte entstehen? Oder ist die Arbeitsrealität so, dass das mit den einzelnen Praxen, die über die Städte verteilt sind, auch dargestellt werden kann?
Ja, letzteres ist der Fall. Wir haben ja jetzt schon einen Konzentrationsprozess in der fachärztlichen Medizin. Also die Einzelpraxis ist, in der fachärztlichen Medizin noch seltener als bei Hausärztinnen und Hausärzten. In den größeren Städten und in Ballungszentren sowieso, da haben sie ja schon große Konglomerate auch gebildet. Das ist sicherlich auch der Weg, der in Zukunft bestritten werden muss. Eine Konzentrierung, Aufgabenteilung, Subspezialisierung kann man dann ganz gut zusammenfassen. Dazu brauchen wir nicht das Krankenhaus, ganz klar. Und das Level 1i Krankenhaus ist übrigens auch nicht das Krankenhaus, das im Ballungszentrum steht. Ja, da mag vielleicht auch irgendwo mal ein Level 1i Krankenhaus dazwischen übersehen worden sein. Aber in Ballungszentren im Ruhrgebiet oder in den Großstädten, da sind das ja nicht die tragenden Strukturen der Krankenhauslandschaft, sondern das sind dann Level 2 und Level 3 Krankenhäuser. Das heißt, dieses Level 1i ist ja sozusagen das Krankenhaus für den ländlichen Bereich und da geht der Zugriff ja nicht nur in die fachärztliche Medizin, sondern sogar in die hausärztliche Medizin, also mit Öffnung der Krankenhäuser für die hausärztliche Medizin, mit Institutsambulanzen und was da alles noch angedacht ist. Und wir alle drei hier wissen doch genau, dass in einer Institutsambulanz, egal in welchem Level Krankenhaus sich das befindet, alles gemacht wird, nur keine hausärztliche Medizin. Ja, da wird jeder Patient, der da stationär war, einmal durchkajolt. Und das, was eigentlich auf Station als Entlassmanagement gemacht werden sollte, findet dann da unten statt und wird nochmal bezahlt. Also das kann es nicht sein. Also das ist wirklich, da wird man auf den Arm genommen. Und da wird versucht, Geld zu generieren für Strukturen, die sich überlebt haben. Und was das Level 1i-Krankenhaus anbelangt, wenn Sie sich mal anschauen, wie sich das auf ärztlicher Seite finanzieren soll, dann geht es da um Ermächtigung. Also da sollen ehemalige Chefärzte für Chirurgie und Innere, das sind ja die beiden wesentlichen Fachgebiete, die da betroffen sind, die sollen dann ermächtigt werden und fleißig im niedergelassenen Topf mit frühstücken. Also das geht natürlich auch nicht. Ja? Also dann muss das Geld, was früher stationär war, auch in diesen ambulanten Topf kommen. Also wir können jetzt nicht noch hingehen und den niedergelassenen Budget fachärztlichen Bereich dann noch plündern zugunsten einer Krankenhausstruktur. Also das ist noch nicht ausgegoren, was da auf dem Papier steht. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es Gegenden gibt, wo vielleicht so ein ehemaliges Krankenhaus als neue ambulante Struktur das Einzige ist, was noch da ist. Ja, vielleicht gibt es da keine Hausärzte mehr, aber es gibt dann wahrscheinlich auch keine niedergelassenen Fachärzte mehr. Ob es dann noch genügend Krankenhausärzte gibt, die das dann machen, war ich auch noch mal zu bezweifeln. Also das ist, glaube ich, keine taugliche Struktur, um den ländlichen Raum noch irgendwie mit Versorgung zu bedecken.
Da haben Sie aber ein interessantes Stichwort gemacht, Krankenhausärzte. Die meisten Ärzte im Krankenhaus sind ja Ärzte in Weiterbildung. Und funktioniert da eigentlich noch eine Weiterbildung oder erleben wir da die jungen Ärzte, die wie Wanderhandwerker durchs Land ziehen, um ihren Katalog vollzubekommen?
Das ist genau das, was zu befürchten ist. Also das ganze Thema Weiterbildung wird ja in der Krankenhausreform überhaupt nicht mitgedacht. Wir bräuchten da dringend eine durchgehende Finanzierung von Weiterbildungsstellen im Sinne eines mitwandernden Gehaltspools sozusagen, dass egal, wo der Weiterzubildende sich dann befindet, ob das in der Hausarztpraxis ist oder in der Facharztpraxis oder eben im Krankenhaus, dass das Geld mit ihm mitwandert, sodass er möglichst eine vollständige Weiterbildung insgesamt erhält. Das Thema wird ja überhaupt nicht mitgedacht. Das ist völlig ausgeklammert. Wir haben es ja alle auch angesprochen, nicht nur im Ministerium, auch bei Abgeordneten, da will keiner irgendwie rangehen. Das ist aber ein riesengroßer Fehler, weil genau das passieren wird, was Sie angedeutet haben. Wenn diese Weiterbildung dann quasi nicht mehr erfüllbar ist, dann wird sich auch dort keiner mehr bewerben, um dort zu arbeiten. Also dann bricht das ganz zusammen, dann haben Sie eben nur noch ehemalige Chefärzte und Oberärzte, die dann vielleicht da so in so einer Struktur noch weiterarbeiten könnten. Aber wahrscheinlich auch nur die letzten 5 Jahre ihres Lebens, weil sie halt da ein Haus gebaut haben und nicht weg können. Ja, und das in der Gegend liegt, wo man auch kein Haus mehr verkaufen kann. Also insofern, ja, das ist das, was übrig bleibt. Und danach bricht es dann sowieso zusammen, ja, weil auch dann kein Chefarzt und Oberarzt, die gibt's ja dann nicht mehr. Der nächste wäre dann ein ganz normaler, niedergelassener Arzt, der da das ist ja völlig ungeklärt. Wie ist der denn überhaupt da angestellt? Ist der dann im Krankenhaus angestellt oder ist er wirklich niedergelassen? Da sind so viele offene Fragen, dass ich fürchte, dass das keine Konstruktion ist, die lange Überlebenszeit hat.
Haben wir denn die Zeit, solche Spielereien durchzudenken? Wenn man sich die aktuelle Presselandschaft anguckt, hat man das Gefühl, wir stehen eigentlich mit dem Rücken an der Wand.
Definitiv stehen wir mit dem Rücken an der Wand. Diese ganzen Spielchen sind völlig überflüssig, können wir uns auch gar nicht mehr leisten. Wir brauchen jetzt eine Stärkung dessen, was wir haben. Also wir brauchen eine Stärkung der Haus- und Facharztpraxen. Wir brauchen an der Stelle eine Entbudgetierung für alle. Wir brauchen Beinfreiheit, um uns da bewegen zu können. Und wir brauchen natürlich auch eine Krankenhausreform, aber die muss einhergehen mit einer umfassenden Ambulantisierung. Die muss umfassend sein, weil wenn wir jetzt keine umfassende Ambulantisierung machen, sondern uns weiter so amöbenhaft bewegen wie jetzt mit 5 Diagnosen, dann schieben wir nochmal 15 hinterher von 5.000, dann machen wir eine Krankenhausreform. Und dann in 5 Jahren stellen wir fest, ach, der Maximalversorger, den ich damals ausgewiesen habe, da fällt jetzt wegen jetzt doch der vollständig durchgeführten Ambulantisierung die HNO-Abteilung weg und die Augenabteilung ist weg. Ach, dann kann der ja gar kein Traumapatient mehr hin. Ach so, das ist ja blöd, jetzt habe ich da einen Maximalversorger. Ach, hätte ich doch das andere Krankenhaus genommen, hätte ich da doch den Maximalversorger. Also müssen wir das jetzt leider nochmal ändern. Dann reißen wir da wieder ein Krankenhaus ab, da bauen wir neu. Also wir machen es dann doppelt. Und das kann es nicht sein. Genauso die Notdienstreform. Auch die Notdienstreform muss jetzt kommen, weil auch das Ergebnis einer Notdienstreform, wenn ich also INZs dann irgendwo einführe, das hat ja Einfluss auf die Belegungszahlen. Weil nur 50% der stationären Belegung kommen aus Notaufnahmen. Wenn ich das neu organisiere, dann habe ich am Ende ganz andere Belegungszahlen. Das beeinflusst ja wieder die Krankenhausstruktur in einer Region. Und das sind 2 riesengroße Einflussfaktoren, die muss ich jetzt machen, muss ich auch dann das Ergebnis ein bisschen antizipieren, um dann eine echte Krankenhausreform machen zu können. So ist das eher nur Stückwerk, was wir da jetzt erleben.
Apropos Notfallreform, bei der Ambulantisierung wird ja politisch das häufig so verkauft, als wenn die Krankenhäuser groß ins Geschäft des ambulanten Versorgens einsteigen werden. Aber es geht ja gar nicht darum, dass die Krankenhäuser mehr ambulante Fälle von uns Niedergelassenen übernehmen, sondern isoliert, dass nur Krankenhausleistungen, die ehemals stationär werden, jetzt ambulant erbracht werden. Das heißt mit anderen Worten, die Hauptlast im niedergelassenen Bereich wird ja überhaupt nicht an die Krankenhäuser verschoben.
Nein, das ist auf keinen Fall auch umgekehrt nicht. Also wir werden auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte werden jetzt nicht, es gibt ja Fachgebiete, da können sie 50% ambulantisieren. Wir werden nicht diese 50% der Krankenhausfälle plötzlich im niedergelassenen Bereich vollständig abarbeiten können. Das ist gar nicht, das ist so eine Sorge, die im Krankenhaus existiert, aber die ist völlig unbegründet. Dazu sind die Kapazitäten gar nicht vorhanden. Selbstverständlich müssen auch die Krankenhäuser, die bisher diese Leistungen erbracht haben, sie dann halt eben ambulant erbringen. Das hat Einfluss auf ihre interne Struktur, auf ihre Arbeitsabläufe, auf ihre Prozesse, gar keine Frage. Und in diese Prozesse müssen auch niedergelassene Ärzte eingebunden werden können. Das ist eine unserer Forderungen, die wir haben. Wir brauchen eine Legaldefinition des niedergelassenen Arztes in der stationären Versorgung. Das betrifft übrigens auch Haus- und Fachärzte. Also auch ein Hausarzt, der sozusagen niederschwellig in einem Krankenhaus sag ich mal, einen exekierten Patienten oder eine Diabetes-Einstellung machen möchte, 3 Tage stationär, weil er möchte nicht, dass die Patienten in die Maximalversorgung geht, weil da geht wieder der große Apparatschick los und dann wird auf der Suche nach irgendwelchen DRGs irgendwas gemacht, sondern da brauchen wir die Möglichkeit, dass niedergelassene Ärzte, ohne ihren Status zu verlieren als niedergelassener Arzt, in solchen Strukturen mitarbeiten können, und zwar als Haus- und als Fachärzte.
Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele. Das ist mir schon lange ein Anliegen. Da hätten, glaube ich, auch ganz viele der hausärztlich niedergelassenen Kollegen auch wirklich Spaß dran. Ne? Statt einem Hausbesuch im Heim zu fahren, vielleicht 1, 2, 3 Mal die Woche auf einer Belegstation Visite zu machen und genau. Dann Patienten, die man gut kennt, selber zu behandeln. Ich denke, dass wir grob geschätzt 40-50% der Patienten, die wir einweisen, auch selber in so einem Setting gut behandeln könnten.
Ich kann das nur bestätigen, wir haben ja in Billstedt-Horn, wo ich arbeite, im Stadtteil in Hamburg, den Gesundheitskiosk, das Original, ja, das auch gute Effekte hat, von dem wir auch keine 1000 brauchen, sondern vielleicht 80 in Deutschland. Und da haben wir auch eine Stadtteilklinik, die genau das macht. Da machen wir auch mit Sonderverträgen mit den Krankenkassen eben diese kurzstationären, niedrigschwelligen Einweisungen. Das machen unsere Hausärzte und genau das, was die eben beschrieben hat, findet da ja schon statt und mit großem Erfolg. Weil eben das ganze Feld, ich muss jetzt hier ins Krankenhaus und dann kommt jede Abteilung und guckt sich den Patienten einmal an und man findet dann noch irgendwas, was man halt noch als DRG hinschreiben kann.
Mit Lauterbach ist ja jetzt ein Stil in die Politik reingekommen, bei der eigentlich man das Gefühl hat, es wird weder mit den Krankenhausärzten richtig gesprochen, noch wird mit den Niedergelassenen gesprochen, sondern das ist ein isoliertes Abarbeiten in einem sehr kleinen vermeintlichen Expertengremium, das wie im Elfenbeinturm die Gesundheitspolitik umkrempeln will und die Gesundheitsversorgung vermeintlich verbessert. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie denn?
Also ein Wort vielleicht noch, also diese Expertenkommissionen sind halt auch leider keine Expertenkommissionen. Also man muss mal klar sagen, und ich will jetzt nichts gegen die Person Hajo Krömer sagen, er ist ein honoriger Mensch, alles in Ordnung, aber der Vorstandsvorsitzende der Charité, wenn er als genau in dieser Funktion in einer Expertenkommission sitzt, ist ein Lobbyist. Punkt. Der sitzt eben nicht als Herr Professor Krömer, Pharmakologe, drin und nimmt zu pharmakologischen Fragestellungen dort Stellung, sondern er ist eben als Vorsitzender der Charité da drin. Und im Arbeitsvertrag von Herrn Krömer steht mit Sicherheit der Satz, der Vorstandsvorsitzende der Charité hat die Interessen der Charité zu vertreten. Das ist die klassische Lobbyistendefinition. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das muss man dann auch wissen. Und genauso wird auch dann ist das Ergebnis. Also wenn ich halt Lobbyisten da reinsitze, und nicht alle, ich kann auch alle Lobbyisten da reinsetzen von allen Seiten, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich deutlich besser. Aber es sitzt dort kein Hausarzt, es sitzt dort kein Facharzt drin, der niedergelassen ist. Und so ist auch das Ergebnis. Also das nur noch mal zu dieser Expertenkommission. Und das ist eben nicht das Abfragen von echter Expertise, sondern es ist eben leider mit einem großen Bias versehen. Da sitzen auch honorige Leute drin, die wirklich Wissenschaftler sind und denen ich auch Unabhängigkeit zugestehe. Wundert mich aber dann, dass es da kein Minderheitsvotum gibt bei so einer Kommission, dass die das dann auch noch unterschreiben. Das wundert mich schon. Jetzt müssen Sie Ihre Frage nochmal stellen, denn die habe ich jetzt vergessen.
Die Frage war, welche Verbesserungsvorschläge Sie haben. Gemeint war damit natürlich auch vor allen Dingen hinsichtlich der, wie können wir Ärzte uns positionieren?
Ja, also zunächst mal brauchen wir auf jeden Fall die vollständige Entbudgetierung von allen. Budgetierung kann man heute keinem mehr erklären, ist nur noch ungerecht. Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, betrifft Fachgruppen unterschiedlich. Das ist kein Steuerungselement mehr, sondern ist eben völlig überholt. Und es gilt auch der Grundsatz, das alte Argument, wenn wir das aufheben, dann kommt es zur Leistungsreduktion, ist ja Quatsch. Weil wir haben ja überall da, wo wir schon 100% Auszahlung haben, oder nehmen wir fachärztlicher Bereich von 96% in Bayern oder in Baden-Württemberg, da haben wir auch keine Leistungsexplosion gesehen. Das hätten uns die Krankenkassen ja mit Sicherheit in großen Lettern schon längst, in großen Schreiben vorgehalten und gesagt, wir müssen weiter budgetieren. Selbst machen noch nicht immer die Krankenkassen. Also das ist ein Argument, das hat sich überholt. Erster Punkt, also vollständige Entbudgetierung, weil es eine Hauptquelle der Frustration von Ärztinnen und Ärzten ist. Und die müssen wir schnellstmöglich aufheben, weil wir müssen im Moment schauen, dass alle Ärztinnen und Ärzte, die im Moment noch niedergelassen sind, möglichst lange niedergelassen bleiben. Weil das Loch kommt ja, der Ärztemangel kommt und wir müssen dafür sorgen, dass alle möglichst lange arbeiten. Das hilft schon mal, das Loch nicht noch größer zu machen. Ja, das wäre mal Punkt 1. Der zweite Punkt ist für mich die Patientensteuerung. Und die, glaube ich, muss digital aufgesetzt werden. Ich bin dafür, dass die Patientinnen und Patienten im GKV-System verpflichtet werden, sich vor jedem Arztbesuch online anzumelden, dann zu sagen, ich habe die und die Beschwerden, dann gibt es einen ähnlichen wie es MedPlus-Ablauf, wird geguckt, was könnte das sein und wo ist die richtige Versorgungsebene. Und da wird ganz häufig dann rauskommen, du musst mal zum Hausarzt oder du musst direkt in die Notaufnahme oder wir haben den Notarzt schon geholt. Ja, der kommt schon, der ist schon unterwegs. Ja, aber der angetippt hat, ich liege hier am Boden, das blutet und es wird immer mehr. Dann kommt eben der Notarzt. Oder er sagt eben, ich weiß gar nicht genau, was ich fühle mich so komisch oder sonst irgendwas. Und dann geht es eben erstmal natürlich zu einer Stelle, wo man allgemein abklären kann. Oder er sagt eben, ich habe schon seit 2 Tagen stechende Ohrenschmerzen und ich hatte vor 3 Wochen auch schon mal eine Mittelohrentzündung. Nee, dann kann ich auch direkt zum Hausarzt schicken. Da muss ich auch keinen Hausarzt in Anspruch nehmen, weil der Hausarzt wird auch sagen, nee, dann muss der Hausarzt nochmal gucken, wenn er sich schon behandelt hat. Also da gibt es ja Möglichkeiten, die richtige Ebene zu finden. Und ich glaube, das müssen wir tun. Hätte weiter den Vorteil, dass wir alle Terminversäumer auf diese Weise auch dingfest machen könnten und wir könnten ihnen auch dann die 50 oder 70 Euro abknüpfen, die sie uns auch schulden, wenn sie mit dem Solidarsystem so liederlich umgehen. Wir könnten auch, es würde viele Probleme lösen, auch die Bürokratieprobleme in der Praxis, weil wenn der Patient online eingecheckt hat, wenn er dort seinen Anamnesebogen ausgefüllt hat, wenn er dort seinen Datenschutzbogen ausgefüllt hat, wenn er dort seinen Zugangscode bekommt für die Hausarztpraxis oder in den weniger häufigen Fällen in die Facharztpraxis oder in die Notaufnahme oder in die KV-Praxis am Wochenende mit einem Code und er mit diesem Code dann in die Praxis kommt, dann hat auch unsere MFA an der Anmeldung eigentlich kaum noch Arbeit. Der hält seinen Code dahin oder einen Scanner, bing, 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 dann ist alles da, nehmen Sie im Wartezimmer Platz. So, da kann ich da auch jemand hinsetzen, der ungelernt ist. Und dann, also wir müssen ja unsere Ressourcen schonen und wir müssen also auch die MFAs, die wir noch haben, müssen wir entsprechend schonen, damit wir sie für diese Dinge einsetzen können, für die sie ausgebildet worden sind. Das ist eher die medizinische Versorgung und nicht am Tresen sich mit irgendwelchen Chipkarten rumzuschlagen.
Ja, der Bundesärztetag hat ja diesen Wunsch einer intelligenten Patientensteuerung mehrheitlich unterstützt. Es wurde verabschiedet, weil es tatsächlich doch über die Ärzte hinweg so gesehen wird. Dafür wundert es doch sehr, dass die Expertenkommission das nicht so sieht.
Ja, kann ich Ihnen auch nur zustimmen. Mich wundert es auch. Wobei ja der Sachverständigenrat, glaube ich, schon eher in die Richtung geht. Ne? Also und das sind ja, für mich ist der Sachverständigenrat auch das wesentlich bessere Gremium, weil da sitzen dann auch wirklich Leute drin, die unabhängig sind und die sagen eben, was sie für richtig halten, ob das jetzt Herr Schreyöck ist oder Herr Gerlach war, wer auch immer, oder jetzt auch die Neuen. Das sind schon eher unabhängige Stellungnahmen, mit denen man sich dann auch im Detail natürlich auseinandersetzen muss. Da muss man auch nicht immer einer Meinung sein. Aber wenn Sie das nehmen, was der Sachverständigenrat zur Notdienstreform gesagt hat, das würde Ihnen heute jeder Arzt draußen unterschreiben.
Das stimmt.
Ja, da sind wir uns alle einer Meinung letzten Endes und das ist auch, das ist dann ein gutes Ergebnis und dann kann man danach ja auch vorgehen. Nur es wird nicht umgesetzt. Das ist ja nun auch schon relativ alt, das Sachverständigengutachten zur Notdienstreform. Das wollte der Spahn schon machen, dann lag es in der Schublade, kam der Regierungswechsel und seitdem liegt es in der Schublade.
Ich glaube, das war das 2018er Gutachten.
Ne? Ja. Also wenn wir uns so lange Zeit lassen, dann ist der Zug abgefahren.
Ja.
Da sind wir, zumindest zum Teil, die hier sitzen, gerade alle schon in Rente.
Ja.
Und also ich glaube, was wir auch dringend eben brauchen in den Praxen, ist, wir haben ja alle einen Fachkräftemangel. Also Ärztemangel haben wir auch, aber der Fachkräftemangel, der wird uns ja ganz stark betreffen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt für die Kapazitäten, die eine Praxis an Patientinnen und Patienten bewältigen kann. Es nützt mir nichts, wenn ich genügend Ärzte habe, ich habe aber keine MFAs. Das wird nicht funktionieren. Und wir brauchen ein Umdenken in der Politik oder ein Erkennen des Wertes von medizinischen Fachangestellten, die heute immer noch weniger wertgeschätzt werden als Pflegekräfte. Das ist irgendwie in jedem Kopf drin, Pflege, 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 ist auch gegönnt. Aber für mich bleibt es der Oberskandal, dass in diesem Land die Sozialversicherungsfachangestellte, also die Verwaltungsangestellte bei den Krankenkassen, mehr verdient als MFAs und Pflegekräfte. Es kann nicht sein, dass die am Ende in der Verwaltung in den Computer hacken, wo man dann auch lackierte Fingernägel haben kann und sonst was haben kann, was unsere Damen alles nicht dürfen, Und die, die das nicht dürfen, die müssen sich mit dem geringsten Gehalt abfinden. Und es hat nichts damit zu tun, dass selbstständige Ärzte nicht genügend zahlen wollen. Wir brauchen es eben auch refinanziert. Ja, wir brauchen es eben refinanziert über den EBM, über den OPW. Und das muss dringend passieren. Das muss gleichgestellt werden. Die müssen alles so viel verdienen wie die Sofas. Dann sind wir da, was das anbelangt, schon mal auf dem richtigen Weg. Und um uns gegen andere Berufe dann noch abzuheben, werden wir auch dahin kommen müssen, dass wir in 4-Tage-Wochen und etc. arbeiten, sodass wir ein attraktives Arbeitsumfeld für unsere medizinischen Fachangestellten haben. Und da sind eben solche Rufe von Krankenkassen, wenn es um die Entbudgetierung geht, ja, aber das machen wir nur, wenn dann Samstagssprechstunden und dies und das noch obendrauf gesattelt werden. Die sind völlig unangebracht, weil das ist der Ruf nach noch weniger medizinischen Fachangestellten. Und das ist total kontraproduktiv. Und wenn die Krankenkassen das nicht einstellen, dann werden wir einfach noch weniger Leute haben. Und das bedeutet dann auch weniger Medizinmöglichkeit.
Was erwarten Sie sich da von den nächsten Honorarverhandlungen? Ich meine, da muss ja auch ein MFA-Tarifvertragssteigerung irgendwo jetzt langsam eingepreist werden. Ja,
die muss komplett eingepreist werden nach allen Regeln der Kunst. Das erwarte ich übrigens dann auch von Herrn Wasem. Die Krankenkassen werden wieder irgendwelche kruden Rechnungen aufmachen. Die KBV wird schon die richtige Forderung stellen. Und ich erwarte, das wird ja auf jeden Fall im erweiterten Bewertungsausschuss landen, und ich erwarte wirklich von Herrn Wasem, dass er dann seinen wirklich spitzen Bleistift nimmt und richtig rechnet. Ja? Und dann muss auch der Beschluss her, dass das querfinanziert wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir eigentlich alle nur noch in Streik treten.
Streik ist ja auch so ein Thema, das hat man in den letzten Jahren ja sehr ausgeprägt. Viele Streiks über das ganze Land hinweg. Glauben Sie, dass die was bewegt haben?
Ja, wenn man sich die Ergebnisse anschaut für die GDL, haben die ja da durchaus was bewegt. Und auch bei der Lufthansa, also da sind ja die Gehälter dann auch dementsprechend gestiegen. Auch Sicherheitspersonal, wenn Sie sich mal überlegen, dass Sicherheitspersonal an den Flughäfen mit einer 6-wöchigen Ausbildung verdient 20 Euro die Stunde. Das können Sie ja in der Praxis gar nicht laut sagen. Ja. 6 Wochen versus 3 Jahre. Schauen Sie mal, wie die Arbeitsroutine im Flughafen läuft. Das ist mit einer Arztpraxis nicht zu vergleichen. Ja. Da ist einfach eine Schieflage in diesem Land entstanden. Ich verstehe ja, dass das Erpressungspotenzial am Flughafen hoch ist und dass die Preise, die man dann da bezahlt für Sicherheitspersonal, anschließend einfach nur auf die Flugpreise umgelegt werden. Da akzeptierte man das ja. Aber wenn bei uns die Gehälter nachziehen sollen, dann heißt es, nee, das geht nicht, weil dann steigen ja die Kosten und dann müsst ihr vielleicht den Versicherungsbeitrag höher setzen. Ja, was denn sonst? Wenn man dann sozusagen das, was die Versicherten zu zahlen haben, nicht hochsetzen muss, dann muss man eben mal drüber nachdenken, was wir vorhin besprochen haben. Patientensteuerung etc., Krankenhaus, der größte Ausgabenposten ist das Krankenhaus, und da müssen wir natürlich ran. Also natürlich gibt es da auch Reserven zu heben. Ich sage auch nochmal Stichwort Gesundheitskiosk. Wenn man sowas macht, wie wir das in Billstedt-Horn gemacht haben, bitte aber nur für die sozialen Brennpunkte. Ja, das ist ein isoliertes Projekt für soziale Brennpunkte. Aber die AOK Hamburg-Rheinland hat natürlich jetzt schon festgestellt, dass sie eben jetzt nicht mehr so viel mehr ausgibt für diese Patientinnen und Patienten, wie der Vergleich zum Beispiel zu den besseren Stadtteilen in Hamburg. Das heißt, das lohnt sich auch finanziell, wenn man in solche Strukturen dann investiert.
Ja, wir sind sehr gespannt, was also in Zukunft noch von der Regierungskommission und aus dem Gesundheitsministerium für Vorschläge kommen. Herr Heinrich, vielen Dank für das super interessante Gespräch.
Sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und weiter viel Erfolg.
Dankeschön, Ihnen auch.
Danke.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Tino Sommerbrot. Und zu Gast heute im Podcast war Dr. Dirk Heinrich, der Vorsitzende des Virchow-Bundes. Und wir haben über das Thema gesprochen: Angriff auf die ambulante Medizin. Findet fachärztliche Versorgung in Zukunft nur noch an Kliniken statt? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr unseren Podcast positiv bewertet, 5 Sternchen gebt oder ihr unseren Podcast abonniert. Auf unserer Webseite das-arztgespräch.de findet ihr dann die Shownotes zur Folge, inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.